Deutschlandfunk Interview.
Was für ein politisch vollgepackter Morgen, wenn wir in die USA schauen. Nach dem Wahlchaos bei den Demokraten in Iowa zeichnet sich jetzt ab, dass Pete Buttigieg dort die Nase vorn hat. Für heute wird das Ende des Impeachment-Verfahrens erwartet, der Freispruch für US-Präsident Donald Trump. Und vor einer guten halben Stunde ist US-Präsident Trump zum Ende gekommen mit seiner Rede zur Lage der Nation. Der Politikberater Peter Rau, aktuell bei der als konservativ geltenden Denkfabrik Hudson Institute in Washington. Frühere Stationen waren das Weiße Haus unter George W. Bush und für die Parteiführung der Republikaner hat er auch schon gearbeitet. Grüß Sie.
Schönen guten Morgen.
Fangen wir an mit der State of the Union. War das denn eine State of the Union von Donald Trump oder war das eine Wahlkampfrede?
Es war eine Mischung, aber meines Erachtens nach war das wahrscheinlich die effektivste Rede von Donald Trump, die wir bis heute von ihm gehört haben. Er hat nicht nur das konservative sowie auch das nationale Lager bedient, aber hat auch neue Gruppen angesprochen, die nicht gerade das Rückgrat der Republikanischen Partei darstellen. Er hat dies getan, indem er sein Weltbild skizzierte, aber er hat wirklich jeden Punkt unterfüttert von persönlichen Beispielen. Und das habe ich noch nie in der Form und Weise so erlebt. Dann wirklich ein Dutzend Personen, der Donald Trump geladen hat zu dieser State of the Union. Da gibt es im Unterhaus eine Galerie. Und er hat der Reihe nach bei jedem Punkt eine Person erwähnt, die emotional die Bürger angreifen hat sollen. Tony Rackins zum Beispiel von Cincinnati, Ohio, ist mehrfach im Gefängnis gelandet, ein Afroamerikaner. Und durch die Strafrechtsreform von Donald Trump hat er jetzt, so hat Donald Trump erzählt zumindest, eine Firma aufbauen können. Also es war der Versuch, durch persönliche Szenen seine Partei zu bedienen, seine Politik darzustellen und dann auch zusätzliche Gruppen anzusprechen.
Wir haben auch viele Kinder gesehen. Dazu muss man sagen, wir hier in Deutschland hatten gerade eine Diskussion über das politische Instrumentalisieren von Kindern. Was ist da Ihr Urteil? Was ist da Ihr Bild? Hat Trump das gemacht?
Das bin ich gespannt, wie da die Meinungen kommen. Man hat im Vornherein schon ein paar Stunden zuvor veröffentlicht diese ganze Liste von Leuten, die er geladen hat, von Juan Guaido, das übrigens ja auch eine große Überraschung war, bis hin zu diesen Kindern. Und da gab es noch keine Empörung. Man hat über die Listen berichtet. Ich gehe davon aus, dass dies eher gering ausfallen wird.
Wir haben es gerade noch mal gehört. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich der Blick auf die Wirtschaft. Er stellt die politische, die wirtschaftliche Lage vor allem auch rosig dar. Wo hat er übertrieben?
Ja, er wird ganz sicherlich versuchen, im Bereich Wirtschaft seinen Wahlkampf aufzubauen. Der Handelsstreit mit Teilen der Welt hat bestimmte Branchen in den USA geschwächt, gar keine Frage. Aber er möchte halt natürlich die Gesamtdaten in den Mittelpunkt rücken. Donald Trump ist ja bekannt dafür, die Fakten aufzugreifen, die ihm sehr wohl nutzen. Die Demokraten haben nicht immer mitgeklatscht. Aber generell muss man schon sagen, dass in den USA gerade die Wirtschaft sehr gut läuft und darauf wird er auch seinen Wahlkampf aufbauen.
Aber wir hatten ja einen ganz ähnlichen Showdown jetzt schon vor einigen Tagen in Davos. Da hat US-Präsident Donald Trump auch schon von der wirtschaftlichen Lage geschwärmt und quasi parallel hat der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz so einen Faktencheckzettel verteilt. Danach liegen die Löhne in den USA 3% unter den Löhnen vor 40 Jahren. Das ist ja eine Zahl, mit der Donald Trump heute auch wieder geworben hat für sich und für seine Politik und auch mit der Behauptung, dass die Löhne jetzt höher liegen würden. Was genau ist gut an diesem Trump für die Wirtschaft?
Es gibt da unterschiedliche Urteile. Die New York Times hat in ihrem Preview-Piece für die State of the Union gerade die Löhne erwähnt und wie sie in bestimmten Branchen gestiegen sind. Tatsache ist, dass die Wirtschaft für ihn sein stärkster Faktor sind in diesem Wahlkampf. Gallup hat heute eine neue Umfrage veröffentlicht, wo seit Amtsantritt 22% der Amerikaner, Steigerung von 22%, was halt die Wirtschaftskonfidenz, die Wirtschaftsstärke des Präsidenten zugerechnet wird. Ich muss sagen, wenn er auf der Basis der Wirtschaft nicht den Wahlkampf führen kann, dann wird es sich sehr schwer tun. Aber generell, wir haben 3,5% Arbeitslosigkeit, das war 4,7% ungefähr, als er die Amtsantritt gemacht hat vor 3 Jahren. Wirtschaftlich steht es gesamtpolitisch ziemlich gut. Gibt es vielleicht bestimmte Sektoren, wo es nicht immer floriert.
Und was Trump auch noch hochgezogen hat, ist das Thema einer staatlich finanzierten Krankenversicherung. Wissen wir lange, ist ein hochumstrittenes Thema in den USA. Die Demokraten wollen das System ausweiten, Trump nicht. Erklären Sie uns das nochmal. Warum ist eine staatlich finanzierte Krankenvorsorge für so viele Amerikaner gleichzusetzen mit Sozialismus?
Da war es ein großes Verfehlen, ist Anfang der Amtszeit von Donald Trump. Man hat versucht, 2017 Obamacare mal zu reformieren, neue Komponente einzubringen, ist den Republikanern nicht gelungen. Und in Wirklichkeit muss man sagen, dass ein freies, marktwirtschaftlich basiertes System, das die Preise senken lässt, durch marktwirtschaftliche Konkurrenz, jeden es ermöglicht, zumindest sich eine Gesundheitsversicherung zu erkaufen, wenn man es haben möchte. Das ist den Republikanern so lange entgangen, dass die Demokraten dann Initiative getroffen haben und ein öffentliches Versicherungssystem eingeleitet haben. Ich glaube, die Republikaner haben da ein paar Sorgen. Erstens, dass unser Versicherungssystem ungefähr ein Fünftel oder ein Viertel der amerikanischen Wirtschaft darstellt und man möchte nicht einen so großen Teil der amerikanischen Wirtschaft veröffentlichen. Und zweitens, dass man hier vielleicht die Effektivität des Systems etwas eindämmt und durch lange Wartezeiten unter anderem vielleicht nicht die gleiche Qualität haben würde wie zuvor. Aber da läuft eine Debatte. Wir haben jetzt eine Teilverstaatlichung und die Frage ist, gehen wir zurück oder gehen wir weiter in diese Richtung? Bis jetzt gibt es einen Pakt, denn die Demokraten kontrollieren das Unterhaus und gerade deswegen haben wir ja dann eine Wahl im November.
Peter Rau, lassen Sie uns rübergehen zum Impeachment-Verfahren. Wir haben heute Morgen, heute Vormittag ja wirklich sehr viel Stoff, wenn wir in die USA gucken. Das Impeachment-Verfahren wird heute absehbar mit einem Freispruch zu Ende gehen für Donald Trump. Hat es trotzdem Kratzer hinterlassen oder hat es Trump sogar geholfen?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt ein paar Umfragen. Er ist seit gestern, glaube ich, bei 49% bei einem sehr renommierten Umfrageinstitut positioniert gewesen. Zumindest das waren die letzten Zahlen und das ist die stärkste Umfragewerte, die er seit seinem Amtsantritt vorweisen hat können. Die meisten Amerikaner, ich glaube, die letzten Stand sind so 52-53%, sind für diesen Freispruch. Also man könnte sagen, dass die Demokraten sich zu weit aus dem Fenster hinausgelehnt haben, vielleicht eine Zensur statt eine sozusagen politische Todesstrafe den Präsidenten anhängen sollen. Das wäre vielleicht politisch klüger gewesen, aber wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Monaten dann weiterentwickeln wird. Denn es ist natürlich ein großes Ding, eine große Sache, fast eine Verfassungskrise. Das wird weiterhin den Wahlkampf auch mit begleiten.
Ja, auch zu der Frage, ob das strategisch klug war von den Demokraten. Da gingen die Meinungen ja von Anfang an auseinander. Aber dass die Republikaner da jetzt so kurzen Prozess gemacht haben, dass es nicht mal eine ausführliche Beweisaufnahme gab, war das gut?
Das würden die Republikaner etwas bestreiten, indem sie sagen, dass das Unterhaus ja den gleichen Prozess geführt hat, haben die Republikaner im Unterhaus keine einzigen Zeugen selbst laden dürfen. Und jetzt ist halt im Umkehrschluss das gleiche Dynamik, der gleiche Prozess aktiv im Senat. Es sind auch die gleichen Regeln, die für Bill Clinton gegolten haben. Und man hätte können ein paar Republikaner mehr für sich gewinnen von Seiten der Demokraten. Mitt Romney hätte zum Beispiel für einen weiteren Prozess gestimmt. Susan Collins möglicherweise auch. Das sind ein paar republikanische Senatoren. Murkowski aus Alaska. Aber man hat den Eindruck bekommen, dass die Demokraten dies für ihren politischen Wahlkampf instrumentalisieren und dass es nicht alles korrekt im Senat laufen hätte sollen und gerade deswegen haben dann die meisten Republikaner bei Trump gestanden und haben letztendlich dagegen gestimmt. Ich glaube, letztendlich geht es auch darum, dass hier zwei Fakten im Raum stehen. Erstens, dass die Gelder an die Ukraine geflossen sind und dass zweitens es keine Untersuchung von die Biden-Familie gegeben hat. Und auch wenn Donald Trump sich nicht vorbildlich verhalten hat, solange diese unwiderstreitbaren Fakten, Tatsachen da sind, ist es schwer für die Republikaner hier wirklich die politische Todesstrafe zu ergreifen.
Ja, aber wenn wir nochmal beim Verfahren bleiben, wir haben ja jetzt zum Schluss noch diese wirklich sehr spannenden und viel beachteten Äußerungen auch gesehen vom früheren Sicherheitsberater Trumps, von John Bolton, der laut New York Times die Vorwürfe ja bestätigt hat. Hätte das nicht auch auf öffentlicher Bühne innerhalb dieses Verfahrens verhandelt werden müssen?
Möglicherweise, aber ich glaube, dass die meisten Amerikaner, irgendwie hat man den Eindruck in den USA, dass es nicht wirklich die Amerikaner mitreißt, denn es ist so, wie wenn man ins Kino geht und einen Dreh schon kennt oder ein Buch liest und den Ausgang schon irgendwie vornherein schon weiß. Man ist vielleicht nicht so daran interessiert und da ist eben die Spannung nicht da, das Interesse nicht da. Und wenn man weiß auch, dass Donald Trump diese Vorwürfe, die gegen ihn gemacht worden sind, auch wenn er dies letztendlich zu verschulden hat, da stehen diese zwei Tatsachen noch. Und gerade deswegen hätte man sollen vielleicht von Anfang an eine andere Methode ergreifen, eine Zensur des Präsidenten. Das wäre der Kratzer, den Sie am Anfang erwähnt haben. Aber das Amtsenthebung, eine Präsidentschaftswahl null und nichtig zu erklären, für etwas, was letztendlich nicht stattgefunden hat, ich glaube, das ist für die Senatoren einfach ein Schritt zu weit gewesen.
Der US-Politikberater Peter Rau, heute Morgen hier in den Informationen am Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Danke Ihnen dafür.
Danke.